Ich glaube an Gott. Und als ich das Sieglinde sagte, darum geht's heute, sagte sie, wie, alles, nicht mehr? Martin Luther fasst doch auch noch den Vater und den Allmächtigen zusammen. Ich glaube an Gott. Und damit kommen wir heute zur ersten inhaltlichen Aussage über das Glaubensbekenntnis und es kommen noch viel mehr. Vor 4 Jahren habe ich mit ein paar Männern unserer Gemeinde einen kleinen Ausflug gemacht und unser Ziel war, erkennt es jemand? Das ist die Zugspitze von der österreichischen Seite fotografiert. Ja? Wir sind Freitagnachmittag losgefahren, haben eine Nacht in Garmisch geschlafen und am Sonntagmorgen standen wir Samstagmorgen um 5.30 Uhr am Fuße des Berges am Eibsee. Wie kommt man darauf? Das habe ich gedacht. Die Couch-Potatoes sagen mit der Seilbahn. Klar, das ist das Schnellste und das Leichteste, aber um wirklich sagen zu können, wir haben die Zugspitze entdeckt, wir haben sie erwandert, wir haben sie erlebt, gab es nur eine einzige Möglichkeit, wir mussten losgehen. Schritt für Schritt, Meter für Meter, um so dem Gipfel näher zu kommen. Und ich sage es ehrlich, am Anfang war das alles andere als erhebend. Denn wir sind ungefähr 1,5 Stunden entlang einer Schneise, du nix, du bist ja schon mal gegangen, oder? Ja, kennst es, ne? 1,5 Stunden entlang einer Schneise in Serpentinen durch Wald gegangen. Und da trennte sich schon die Spreu vom Weizen. Und ich sag euch nicht, ob ich zur Spreu oder zum Weizen gehörte. Und in diesen Serpentinenschlangen gab es aber immer wieder diesen Blick auf den Berg kurz. Und ich dachte, oh, da oben, da wäre ich jetzt so gerne. Denn ich sah, wie die ersten Sonnenstrahlen alles so oben schön in Rot tauchten. Und ich dachte, oh, dort hätte ich einen erhabenen Blick. Da winkt die Hütte, da ist das Bier schon kalt gestellt. Da kann ich in den Felsen klettern, aber ich schwitzte in diesem dunklen Wald und versuchte als hochtrainierter Leistungschiller Anschluss zu halten und setzte einen Schritt vor den anderen und dachte immer so, so anders als im Thüringer Wald ist das hier auch nicht. Ach, könnte man doch diese Etappe überspringen, ne? Eine Seilbahn bis ans Ende des Waldes hätte mir ja gereicht. Aber das ist nicht möglich. Nur so konnte man den Berg ersteigen, erfahren und das Ziel erreichen. Und Lehrformulierungen, wie auch so ein Glaubensbekenntnis, das wir hier miteinander bedacht und besprochen haben, die können auch so wie ein Berg aus der Ebene herausragen. Und in jüdischem und auch urchristlichem Verständnis werden Lehrformulierungen ausdrücklich als ein Weg bezeichnet. Ein Weg. Das ist also nicht etwas, wo man nur gefragt ist, ob man dem zustimmt. Wer einem Bekenntnis begegnet, einer Lehrformulierung begegnet, der muss ihr nachgehen, ihm nachgehen, seinen Weg verfolgen, es erwandern, es ersteigern. Ersteigen, und das Lernen ist somit bei so einem Bekenntnis in erster Linie nicht eine Frage des Intellekts, habe ich das begriffen, kann ich da Frommes oder Kluges zu sagen, sondern es ist eine Frage der Erfahrung. Erlebe ich das, was ich hier sage? Bin ich dem nachgegangen? Und dann kann ich erst sagen, ich habe es gelernt. Ja? Und wir sind jetzt auf dem Weg, den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses nachzugehen und deshalb heute erstmal nur diese Aussage, ich glaube an Gott. Und dann setzen wir auch unsere Schritte sorgsam und zwar Schritt für Schritt und ich hoffe, keiner denkt, ach, das ist ja wie im Thüringer Wald. Und die ersten Schritte, die wir hier gehen, lassen sich auch nicht überspringen. Und die letzten kann man nicht vorwegnehmen. So, heute denken wir da mal drüber nach und dann wieder darüber. Obwohl man sich das beim Berg so manchmal wünscht. Man möchte schon weiter sein, ja? Und unser Verstand sagt uns manchmal, dass wir doch ruhig verschiedene Dinge gleichzeitig in Angriff nehmen können und dass uns doch irgendwie auch alles gleichzeitig zugänglich ist. Für manche Dinge gilt das vielleicht, aber nicht für Glaubenserfahrungen. Sie lassen sich nicht von dem Weg trennen, auf dem man sie erlebbar machen muss. So, und mit dem Glaubensbekenntnis könnte es ja ein so gehen. Da sagt man, ey komm, das ist wohl doch der zweite Artikel, da wo es um Jesus geht, was so wichtig für uns ist. Das ist doch das Hauptwerk, allein schon vom Umfang her. Und lassen wir doch die Einleitung mit Gott und den Anhang mit dem Heiligen Geist weg. Die Einleitung, na, das glauben doch sowieso irgendwie alle und das Ende sowieso viel zu kompliziert. Heilige christliche Kirche. Ich habe schon einmal über das Glaubensbekenntnis gepredigt und da kam gleich am Anfang, auch so eine Reihe gemacht, kam gleich am Anfang ganz viele Leute aus der Gemeinde zu mir und sagen, ich bin schon gespannt, was du an der Stelle sagen wirst, die heilige christliche Kirche. So diese Versuchung, kümmern wir uns doch um das Wichtige. Reden wir doch gleich von Jesus. Wir sind doch Christen, darum geht es doch. Oder ich glaube an Gott, das sagen alle, lass uns von Jesus reden, das ist anschaulich, da wird Gott doch anfassbar. Nun, das ist keine geringe Versuchung und leider hat es auch Strömungen in der Theologie gegeben, die Gott in dieser Art und Weise, ich sag's mal so, sozusagen sterben haben lassen, wenn sie nur noch von Jesus reden. Aber dann meist auch ohne seinen göttlichen Teil. Dann ist Jesus irgendwie nur noch Vorbild, nur noch der Liebende. Dann fallen Kreuz und Auferstehung in ihrer ursprünglichen Bedeutung schnell weg. Und bevor wir anfangen, über Jesus zu reden, muss es erst zu einer Bejahung Gottes kommen. Zuerst müssen wir über die Erkenntnis Gottes reden. Denn Jesus kann erst begriffen werden, wenn eine Bejahung Gottes da ist. Wenn es zu der Erkenntnis gekommen ist, es ist Gott, es gibt Gott, es muss ihn geben. Und dann wird natürlich selbstverständlich die Frage akut, wer ist er denn, Gott? Wie ist er? Und dann können wir davon erzählen, wie er sich in Jesus offenbart hat, dass Jesus der Abdruck seines Wesens ist, wie ein Spiegelbild Gottes. Mit Jesus können ja heute viele Menschen schon irgendwas anfangen. Ich hatte mal eine Freundin, mit der ich heute nicht verheiratet bin, die hatte einen Vater, einen Stiefvater, und der sagte zu mir immer so, ja, wir müssen im jesuanischen Geist handeln. Aber es kam nie an diesen Punkt, dass er Jesus auch Gott genannt hätte, so im jesuanischen Geist. Das ist vielfach verbreitet. Aber ihn als Gott zu sehen, an Gott zu glauben, das steht vielfach im Widerspruch zu selbstverständlichen Haltungen in unserer Gesellschaft. Aber wenn wir ihn nicht auch als Gott sehen, dann sehen wir ihn nicht so, wie er wirklich ist. Und deshalb ist es erstmal so wichtig, über Gott nachzudenken, über den Gott, dem ich mich mit meinem ganzen Leben anvertraue. Gott ist jemand, bei dem ich Zuflucht finde und von dem Gutes in mein Leben kommt. Und nun kann es ja sein, dass auch heute Morgen hier Leute sind, kenne euch ja gar nicht so richtig, die damit ein Problem haben, an Gott zu glauben. Und auch ein Problem haben, sich diesem Gott mit ihrem ganzen Leben anzuvertrauen. Und deshalb frage ich einmal, wie kann es dazu kommen, dass man sagt, ich glaube an Gott? Wie kann es dazu kommen? Und da wollen wir einmal ein Lebensbild so ein bisschen anschauen, einen betrachten und gucken, wie es dem ergangen ist. Denn er wird der Vater des Glaubens genannt. Der Vater des Glaubens. Und das ist Abraham und wir lesen einmal das Kleingedruckte. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abram machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot, das war sein Schwager, ne, ging mit ihm. Sein Neffe. Ach, da steht es ja gleich. Und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er Haran, das seine Heimatstadt, verließ. Auf den Weg nach Kanaan nahm er seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alles, was sie besaßen, mitsamt ihrem Vieh und ihren Sklaven und Sklavinnen, die sie in Haran erworben hatten. So erreichten sie schließlich Kanaan. Sie zogen durch Kanaan und kamen zur Eiche More in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kanaanitern bewohnt. Da erschien der Herr Abram und sprach: Ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Und Abram baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Das ist der Text, wo wir das erste Mal in der Bibel was von Abram hören. Hier heißt er noch Abram. Er kriegt nachher so ein bisschen so eine Erweiterung seines Namens. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann blättern wir mal um und gehen in den Hebräerbrief, Kapitel 11. Habe ich letzten Sonntag schon ein paar Verse draus gelesen. Und dort lesen wir: Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens, denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott selbst ist. Durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Abraham glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Isaak war dann sein einziger Sohn, dieser Erbe der Verheißung. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl ihm Gott versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Soweit das Wort Gottes. Kann man schon sagen, das wäre so der Stammvater der Glaubenden, oder? Von Abraham wird uns etwas berichtet, was es bis zu diesem Zeitpunkt wohl noch nie gegeben hat. Um ihn herum waren sicherlich auch alle irgendwie gläubig, haben etwas geglaubt. Glaube an Götter, das ist durch alle Zeiten hindurch nachgewiesen. Auch in den ältesten Gräbern, die man findet, findet man Grabbeilagen, die sowas erklären, dass es hier einen Götterglauben gegeben haben muss. Also Glaube gehört seit Anfang an zur Menschheit dazu. Aber der Glaube von Abraham gewinnt irgendwie eine andere Dimension, denn ganz im Unterschied zu denen, die um ihn herum gelebt haben, tut er etwas. Abraham hatte mit seiner Sippe ein gutes Auskommen, er scheint vermögend gewesen zu sein, aber seine Beziehung zu einem Gott, zu diesem Gott, muss etwas anderes gewesen sein, anders geworden sein, eine andere Intensität gehabt haben, denn er macht etwas wegen seines Glaubens. Er macht sich mit seinem Clan auf eine lange Reise. Aus der Gegend des heutigen Iraks zieht er nach Palästina, in ein anderes fremdes Land, das Gott ihnen als neue Heimat zusagt. Sein Glaube ist anders als der in der ihn umgebenden Kultur, in der er wahrscheinlich auch aufgewachsen ist. Und sein Glaube lässt ihn etwas tun, was garantiert nicht auf der religiösen Tagesordnung seines Umfeldes stand. Da muss was passiert sein. Was muss passiert sein? Da muss eine ganz intensive Gottesbegegnung gehabt haben, die ihn das tun lässt. Und das war dann nicht die einzige Handlung, die aus dieser intensiven Gottesbeziehung kam, dass er sich da mit Sack und Pack aufmachte. Gott fordert dann von ihm, und das haben wir hier gelesen, etwas, was man heute locker gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezeichnen kann. Und das ist auch gegen das Strafgesetzbuch und vor allem gegen alles, was man so political correct nennen würde. Abraham soll seinen Sohn schlachten und ihn opfern. Und Abraham wurde damit in den tiefsten Grund gestoßen, der Glaube überhaupt sein kann. Es ging nun darum, ob er Gott wirklich rücksichtslos vertraut, selbst wenn er es überhaupt nicht versteht, was dieser Gott von ihm will. Und das ist der tiefste Grund, den man beim Glauben erreichen kann. Blind und ohne Rückhalt, ohne Erkenntnis, ohne Begreifen festzuhalten und doch zu glauben, diesem Gott. Ohne Rückhalt. Tja, und dann sind wir bei dem, wofür wir natürlich als aufgeklärte Mitteleuropäer immer wieder warnen würden. Man soll nicht einfach blind vertrauen, ne? Bloß nicht extrem werden. Und als Eltern, meine Frau ist da besser als ich, versuchen wir unseren Kindern doch auch immer wieder gute Gründe zu liefern, warum das, was wir von ihnen verlangen oder möchten, jetzt richtig ist. Und nicht nur einfach sagen, vertrau mir, mach deine Hausaufgaben, vertrau mir. Glaub mir, dass das gut ist. Ganz billiges Beispiel. Und in vielen größeren Zusammenhängen würden wir sagen, blindes Vertrauen ist gefährlich. Und dafür gibt es genug Beispiele, dass es gefährlich ist und war und man es besser hätte nicht tun sollen. Blindes Vertrauen, ohne Rückhalt. Und an diesen Punkt wurde Abraham aber in seinem Glauben immer wieder geführt. Da, als er seine Ehefrau vor den Avancen des Pharaos schützen wollte, als er seinen Schwager auf die schönere Seite ziehen lässt, als er mit Gott über das Überleben von Sodom und Gomorra verhandelt, als er mit seiner Frau auf den verheißenen Sohn wartet und dann hier am tiefsten auf diesem Weg zu diesem Berge Moria, Abraham zieht mit seinem Sohn Isaak los im restlosen Vertrauen auf Gott. Und dieser Entschluss ist vor keiner Vernunft zu rechtfertigen, den er da tut. Und er rechnet überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten und eigenen Möglichkeiten. Und das ist der tiefste Grund des Glaubens, nicht mehr mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten und eigenen Möglichkeiten rechnen zu können. Sowas kann man Fanatismus nennen. Da dreht einer religiös am Rad. Oder aber? Was aber? Wie wäre es, und so kann es irgendwie nur sein, dass es an dieser Stelle tatsächlich zu einer Begegnung mit Gott gekommen sein muss, deren Intensität das ermöglicht, dass einer so glaubt und sich herausgefordert sieht. Da ging es nicht nur so um einen Anflug von religiöser Empfindung. Ach, wisst ihr, hab heute Nacht von Gott geträumt. Und fühle mich heute Morgen so nah, die Vögel singen ja auch. Fühle mich irgendwie nah und denke, ich soll jetzt meinen Sohn schlachten. Das muss schon eine andere Nummer gewesen sein. Das muss mehr gewesen sein als nur eine Einsicht, dass es einen Gott geben muss. So verrückt handelt man nur, wenn Gott so etwas wie eine unendliche Sehnsucht in einen hineingelegt hat und sie gleichzeitig erfüllt. Und das geht nur, wenn Gott unser eigenes Herz zutiefst berührt und uns begegnet. Und da geht es nur darum, dass Gott an der Stelle mehr ist als nur ein Prinzip, ein Gedanke, eine Sache. Das geht nur, wenn er uns wirklich als Person begegnet, der uns anredet und dem wir betend antworten. Gibt es so einen Gott, der so intensiv auf Menschen zukommt? Manche tragen die Sehnsucht nach so einem Gott in sich. Aber das ist schon alleine nicht der Beweis dafür, dass diese Sehnsucht in Menschen ist, dass es ihn dann auch geben müsste. Ob es diesen Gott gibt, so einen Gott gibt, darüber kann, wenn es ihn gibt, nur er selbst etwas sagen, wenn er denn will. Wenn es ihn gibt und wenn er will. Und ich glaube, dass es ihn gibt und dass er auch will und dass er etwas über sich selbst sagt in der Beziehung zu Menschen. Und was er dann sagt, das nennen wir Christen Offenbarung. Und der Offenbarung ist das Besondere, dass man sie nicht vorher oder voraussagen kann. Man kann sie nicht ausdenken, sie geschieht. Und wenn, dann, aber immer unvorhersehbar. Doch dann berührt sie Menschen existenziell und sie wissen, ich bin diesem Gott begegnet. Ist das denn so wichtig für den Glauben, dass Gott sich uns persönlich offenbart und seine Liebe uns zeigt, uns anredet, uns herausfordert? Ist das so wichtig? Ja. Ist hier schon mal jemand verliebt gewesen? So wenig. Alle neutral hier. Als Pastor darf man ja auch immer als Mann in die Frauenstunde. Wie war das, als du mal für jemand geschwärmt hast? Manchen ist länger her. Was hast du dir da gewünscht, am meisten gewünscht? Ich erinnere mich gut. Ich habe manche unerfüllte Schwärmereien gehabt, aber da steckte immer so dieses dazwischen, ach, wie schön wäre es doch, wenn sie mich auch so lieben würde. Und ich wünschte es mir so, ich ersehnte es mir, ich konnte mir das ausmalen, erträumen, mir so gut vorstellen. Und an diesem Punkt konnte ich aber immer nur vermuten, hoffen, dass sie auch so empfindet. Aber ob es so ist, ob es wirklich so ist, das war komplett unsicher. Ich habe mir natürlich da irgendwie jedes kleine Geräusch gleich ausgemalt, was das bedeutet. Jeder Blick war klar, was das bedeutet. Aber ich habe immer nur gehofft. Und dass sich das änderte, dass ich mir das nicht nur wünsche, sondern dass ich Bescheid weiß, dazu brauchte es einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit, eine Situation und dass dieser Mensch es höchstpersönlich mir sagt. Nur dann wusste ich, habe ich Sicherheit und dann ist meine Sehnsucht gestillt, dass diese Person mir das sagt. Und nun stellt euch Folgendes vor. Versetzt euch alle mal zurück. Ja, ihr schwärmt für jemanden. Und dann kommt dieser Moment, dann kommt dieser Ort, dann kommt dieses Gespräch und diese Person sagt Folgendes zu euch. Nun, ob ich dich liebe oder nicht, ich weiß, darüber hast du schon dir viele gute Gedanken gemacht. Und deshalb brauche ich dieses Thema ja nicht nochmal aufzuwärmen und dich damit zu langweilen. Im Übrigen kannst du ja auch meine Freundin fragen, ob ich dich liebe. Sie kennt mich nämlich in- und auswendig. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Würde euch diese Erklärung reichen? Keinem von uns würde sie reichen. Und wenn Gott nun eine Person ist, die von sich aus Beziehung aufnehmen kann und zu der umgekehrt ein Mensch in Beziehung treten kann, dann ist doch klar, dass es für diese Beziehung mehr braucht als nur eine Zusammenfassung von logischen und vernünftigen Schlussfolgerungen. Wenn Gott eine Person ist, und nur eine Person kann uns wirklich in unserer Angst trösten, kann uns wirklich Halt geben. Nur eine Person kann unser Herz berühren. Wenn er Person ist, dann müssen wir heraustreten aus unserer Kammer, in der wir uns nur Gedanken über ihn machen, um dieser Person auch wirklich zu begegnen. Da muss man bereit sein, sich überraschen zu lassen von der liebevollen Unberechenbarkeit des personalen Gottes, den man erhofft hat, vielleicht sich gedacht hat, sich ausgemalt hat, sich vorgestellt hat, aber den man noch nie gesehen hat, um sich ihm gewiss zu sein. Und nun würden vielleicht viele sagen, das ist mir noch ein bisschen dürftig. Dürftig in dem Sinne, dass ich zu einer Begegnung mit einer Person eingeladen werde, von der ich doch aber so wenig weiß und so viele Fragen noch ungeklärt sind. Und das ist doch ein großes Stück Geheimniskrämerei, das um Gott betrieben wird oder er selber um sich treibt. Wenn er wirklich Gott wäre, dann könnte er sich doch mir so zeigen, dass es keine Fragen mehr gibt. Nun, das wäre möglich. Nämlich dann, wenn Gott eine Sache wäre. Wenn man für ihn eine Gebrauchs- oder Inhaltsangabe erstellen könnte. Wenn er aber eine Person ist, dann weiß man das Entscheidende über ihn nicht dadurch, dass man etwas über ihn weiß, sondern nur dadurch, dass man ihm begegnet ist und erfahren hat, wer er ist. Bleiben wir bei dem schönen Thema Liebe, da habt ihr alle geschmunzelt. Das ist doch das Elend aller Partnervermittlungsagenturen bis hin zu Bauer sucht Frau. Durch eine ausführliche Beschreibung, durch ein Video, durch eine Vorstellungsschrift und, kann man keinen einzelnen Menschen richtig kennenlernen, geschweige denn Gott. Was würdest du von jemandem halten, der zu dir sagt, weißt du, ich kenne dich. Und du bist für mich wie ein aufgeschlagenes Buch. Ich weiß genau, was du denkst, was du willst, was du fühlst. Und ich sage das auch immer allen anderen, wer du bist. Die wissen alle, wie du bist. Ich würde dem einen Vogel zeigen und würde mich, je nachdem wer das ist, zutiefst verletzt oder gar gekränkt fühlen. In meiner Persönlichkeit beschnitten, degradiert. Zu einer Sache. Einen personalen Gott kann man sich auch nicht einfach so ausdenken. Man kann sich nicht einfach so über ihn informieren und dann weiß man Bescheid. Ein personaler Gott, wenn es ihn gibt, den muss man höchstpersönlich erfahren. Und das geht nur, wenn er sich offenbart. Und dann erfahren wir das Wesentliche über ihn in unserem Leben. Aber wie tut er das? Mal anklopfen, mal gucken, ob das Menschlein zu Hause ist. Hallo, hier bin ich und schon Fuß in die Tür. Das wäre peinlich. Und außerdem wäre das eine ziemlich ungleiche Beziehung. Auf der einen Seite Gott, Vater, Himmel, Schöpfer, Erde, auf der einen Seite der Tür und ich als kleiner sterblicher Mensch auf der anderen. Gott als Person offenbart sich aus Respekt vor der Freiheit und Würde des Menschen liebevoll, Schritt für Schritt, gemäß unserer Fassungskraft. 1900 Jahre vor der Geburt von Jesus sprach Gott zu Abraham. Und er sprach liebevoll, er sprach verheißungsvoll und Abraham fasste Vertrauen zu Gott. Abraham glaubte Gott. Er vertraute ihm an, sich ihm an, das ist die bessere Übersetzung. Und in menschlichen Beziehungen ist es doch auch so, um einen Menschen zu vertrauen, braucht es kein Wissen. Um einem Menschen zu vertrauen, muss man ihm persönlich begegnen und dazu braucht man ein wenig Zeit. Und aus dieser Beziehung wächst dann die Gewissheit, dass man aus Überzeugung sagen kann, dass man diesem Menschen vertraut. Und diese Gewissheit bedeutet viel mehr, als dass man nur was über einen weiß oder etwas über einen gegoogelt hat. Und es wäre höchst fahrlässig, einem Menschen zu vertrauen, bloß weil man irgendwas über ihn weiß oder irgendwas über ihn erfahren hat. Und was bei Abraham mit Glauben und Vertrauen gesagt wird, das muss ihm eine Gewissheit geworden sein, die aus einer tiefen Begegnung heraus geschehen ist. Es war nicht nur so, dass er einem dahergelaufenen Gott glaubte. Das Entscheidende war, Abraham hat Gott erkannt, weil Gott sich ihm offenbart hat und das führte ihn in eine ganz tiefe Beziehung. Und so konnte er ihm vertrauen und all das aufs Spiel setzen, risikohaft leben, wie er es gemacht hat. Wenn das nicht passiert wäre vorher, dann wäre er nicht der Stammvater des Glaubens, sondern der Stammvater aller Spielcasinos geworden. Sein Glaube war keine innere Leistung. Er sprang aus der Offenbarung Gottes. Möchtest du auch, dass Gott sich dir offenbart? Dass Gott sich dir neu offenbart? dann kann ich nur sagen, dann tritt du auch heraus aus deiner Kammer, in der du dir nur Gedanken über Gott machst, und sag unter offenem Himmel, hier bin ich, Gott, offenbare dich mir und stille du meine Sehnsucht. Wisst ihr, was jetzt schön wäre? In der Bibelstunde habe ich das ja auch gesagt, mein letzter Zug fährt um 22.16 Uhr. Wenn jetzt Nacht wäre. Und dann würde ich Folgendes mit euch tun. Dann würde ich, so wie Abraham gesagt ist, geh vor dein Zelt. Denn als er ganz unsicher war, ob er diesem Gott vertrauen kann, da sagte Gott, geh vor dein Zelt und zähl die Sterne. Und am liebsten würde ich mich mit euch jetzt auf den Rücken in euren schönen Park und Garten legen und auf die Sterne gucken und Gott suchen. Abraham, als er unsicher war, wurde von Gott gesagt, geh vor dein Zelt und zähl die Sterne. Schau dir die Sterne an, so viele Nachkommen will ich dir geben. Und dann musste er raustreten aus seinem Zelt, raus aus seiner Kammer und sagen, Gott, hier bin ich, sprich zu mir, gib mir ein Zeichen, offenbare dich Gott. Und Gott offenbarte sich. Und wie ist es bei dir? Möchtest du auch, dass Gott sich dir neu offenbart, dass er dein Herz neu zum Brennen bringt, dein Leben eine neue Ausrichtung bekommt? Jetzt haben wir keinen Sternenhimmel. Aber ich möchte jeden von euch heute auch einladen, herauszutreten mit dem Wort, Gott, offenbare dich mir. Und ich lade euch ein, herauszutreten und euch hier vorne einen Stern abzuholen, auf dem, was geschrieben ist. Nicht ein Stern, der deinen Namen trägt, sondern ein Stern mit einer Verheißung für jeden von euch. Ein Stern, der deine Verheißung trägt. Und indem du heraustrittst, sagst du, offenbare dich Gott mir. Und das ist das Wichtigste in unserem Glauben, dass wir diesen Gott kennen und ihn in unseren Herzen haben. Und wir wissen, was er von uns will und dass wir ihm ganz nah sind. Dazu kommt jetzt das Musikteam noch einmal nach vorne und wir singen ein Lied über Jesus, das beschrieben wird, wer er ist und wie er Gott ist. Und ich lade jeden ein, nach vorne zu kommen. Hier ist ein bisschen eng, stellen wir gerade fest. Vielleicht könnt ihr noch so ein bisschen rutschen. Und damit es nicht so einen Stau gibt, wollen wir es so machen, dass wir hier den Herweg haben und dort den Rückweg. Ja? Ihr dürft natürlich abkürzen. Wir wollen gleich singen und ich bete noch mit uns. So ein Wunder, Vater im Himmel, wenn du in unser Leben trittst. Und das ändert alles. Und es ist das Wichtigste in unserem ganzen Glauben, dass wir dich vor Augen haben und etwas von deiner Liebe verstehen und deine Herrlichkeit sehen. Und wir danken dir, dass du dich da immer offenbarst. Unsere Augen, unsere ganzen Herzen sind jetzt auf dich ausgerichtet in diesem Gottesdienst. Du weißt, wem du hier ganz neu begegnen möchtest, wen du rufst und lockst, aus deiner Kammer zu kommen, wo er sich nur Gedanken über dich macht und dir zu begegnen. Und wenn die Menschen jetzt kommen, dann segne du sie darin und begegne ihnen. Rede durch dein Wort und durch deinen Geist zu ihnen, dass sie dich tief erfahren. Du bist es, dem alle Ehre gebührt. Unser Lobpreis, unsere Ehre, unsere Liebe. Wir danken dir, dass du bist und so bist, wie du bist. Amen.